Ich möchte diese Predigt mit einer kurzen Umfrage starten. Das funktioniert ganz einfach. Ich stelle eine Frage, wenn es auf euch zutrifft, müsst ihr nur die Hand heben. Also das ist nicht schwierig, das kriegt jeder hin. Meine Frage lautet, wenn du auf dein Leben zurückschaust und da nichts ist, was du im Nachhinein bereust oder heute anders machen würdest, dann melde dich doch jetzt. Wie? Wieso meldet sich keiner? Ja, ich habe mir das gedacht, oder? Niemand steht da und sagt, ich habe noch nie einen Fehler gemacht in meinem Leben. Niemand, wenn er auf sein Leben zurückschaut, sagt, hey, alles ist super gelaufen, ich würde alles direkt genauso wieder machen. Uns kommen allen Situationen oder Menschen in den Sinn, wo wir denken, hey, hätte ich das doch damals anders gemacht. Hätte ich doch diese Entscheidung nicht getroffen, wäre ich doch mit der Person anders umgegangen. Und wir bedauern das im Nachhinein. Und wenn wir in der Zeit zurückreisen könnten, dann würden wir es anders machen. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Da sind wir alle gleich, was das betrifft. Aber ihr wisst, wie das ist. Es ist nicht so angenehm, sich über die eigenen Fehler Gedanken zu machen. Also gucken wir uns lieber die Fehler von anderen an, oder? Aha, genau. Hier haben wir drei prominente Gesichter, deren Fehler uns vielleicht noch gut in Erinnerung sind. Nummer eins, Uli Hoeneß hat Steuern hinterzogen, mehr als wir jemals wahrscheinlich Geld besitzen werden. Und auf der Mitgliederversammlung vom FC Bayern sagt er unter Tränen, ich habe einen großen Fehler gemacht und ich bitte euch um eine zweite Chance. Interessanterweise sagt er gleichzeitig auch, naja, ich habe mich ja selbst angezeigt und diese Selbstanzeige war nicht wirksam, aber es müsste doch eigentlich so sein. Interessant. Dann Bill Clinton. Und nach meiner Erfahrung ist, sobald man an Bill Clinton denkt, denkt man auch an Monica Lewinsky. Diese Mitarbeiterin, mit der er eine Affäre hatte. Das bleibt irgendwie hängen, sowas. Und am Anfang hat er noch versucht, das abzustreiten, als so die ersten Dinge ans Licht kamen. Und er hat ein Interview gegeben, das kann man sich heute noch anschauen auf YouTube, und er sagt, ich hatte keine sexuelle Beziehung mit dieser Frau. Als dann mehr rauskam, sagte er etwas später, ich hatte, jetzt kommt's, eine unangemessene körperliche Beziehung mit ihr. Was auch immer das bedeuten soll. Ja? Aber er hat jedenfalls nicht das Wort in den Mund genommen. Dann glaube ich für uns Deutsche auch noch gut in Erinnerung Karl Theodor zu Guttenberg, unser Verteidigungsminister, wo irgendwann rauskam, dass mit seiner Doktorarbeit so einiges nicht stimmt. Am Anfang hat er sich noch vehement zur Wehr gesetzt, hat gesagt, das ist abstrus, dass er da irgendwas falsch gemacht haben könnte. Später sagt er dann, ja, meine Arbeit hat schwere Mängel. Aber ich habe niemals versucht, bewusst und vorsätzlich zu täuschen. Wow, es bleibt ein bisschen ein Geschmack übrig, gell, bei all diesen drei Beispielen. Aber warum habe ich die euch jetzt hier genannt? Nicht, weil ich mich hinstellen will und sagen, guck mal, die bösen Prominenten wieder. Nein, im Gegenteil. Ich habe hier drüber geschrieben, das ist nicht mein Gesicht, aber das ist oft genug auch meine Art. Ich bin auch oft so. In der Art, wie sie mit ihren Fehlern umgegangen sind, erkenne ich mich selbst wieder. Irgendwie, wenn wir Menschen Fehler machen, dann bedauern wir vor allem, was herausgekommen ist, aber nicht, was in uns drin ist. Und das ist der große Unterschied, oder? Wir bedauern die Folgen. Wir bedauern, dass Menschen gemerkt haben, dass wir unvollkommen sind oder dass Menschen uns anfeinden wegen dem, was wir gemacht haben. Oder wir bedauern das, was kaputt gegangen ist. Aber wir bedauern oft nicht, was in uns nicht stimmt. Ich habe ein Beispiel von einem guten Freund von mir gehört. Der hat mir erzählt, die hatten damals an der Schule so eine Clique und die haben immer einen richtig gemobbt in ihrer Klasse oder in ihrer Schule. Hey, das Ende vom Lied war, dass dieser Junge sich umbringt und in seinem Abschiedsbrief diese Clique namentlich alle erwähnt. Und er sagt, wegen denen wollte ich nicht mehr leben. Wow, da brach ihre Welt zusammen. Das haben wir doch nicht gewollt. So haben wir es doch nicht gemeint. Hey, das war doch nur Spaß. Wir wollten den doch nicht zerstören. Aber kann es sein, dass in Wirklichkeit in ihnen schon was zerstört war? Dass in ihnen was kaputt war? Wir bedauern oft menschlich gesehen so, wenn als Folge von unseren Fehlern alles über uns zusammenbricht. Wir verlieren Dinge, scheitern und so weiter. Aber wir bedauern oft nicht, was vorher schon in uns zerbrochen war. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, wie geht Gott eigentlich mit Fehlern um? Wie geht Gott mit Versagen um? Und da wollen wir den heutigen Bibeltext gemeinsam lesen. Ah ja, hier habe ich gesagt, eigentlich müsste ich da genauso stehen und ich könnte auch meine Geschichten erzählen. 2. Korinther 7, die Verse 10 bis 11. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, von der wir gerade gesprochen haben, die bewirkt den Tod. Bedenkt doch, was Gott alles durch eure Traurigkeit erreicht hat. Wie viel guten Willen zeigt ihr jetzt? Wie bereitwillig habt ihr euch entschuldigt? Und wie sehr bemüht ihr euch zu beweisen, dass ihr euch nicht mitschuldig machen wollt? Jetzt seid ihr über das Vorgefallene empört. Wie groß ist eure Furcht vor den Folgen? Interessanterweise eigentlich heißt es hier, eure Furcht vor Gott. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Ihr wünscht euch sehr, mich wiederzusehen, dazu kommen wir gleich. Eure Entschlossenheit hat dazu geführt, dass der Schuldige bestraft wurde. Ihr habt damit bewiesen, dass ihr in dieser Sache keine Schuld mehr tragt oder euch keine Schuld trifft. Was war da passiert? Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther. Korinther, eine Stadt in Griechenland, die ich schon persönlich besucht habe. Toller Ort, da kannst du wirklich mal so alte Steine sprechen hören und Dinge über die Vergangenheit erfahren. Paulus kam nach Korinth und hat dort diese Gemeinde gegründet. Das war sein Baby. Die Menschen dort, die lagen ihm so am Herzen. Fast jeden Einzelnen von denen hatte er zum Glauben geführt. Und er hatte mit ihnen so alle Wachstumsschmerzen, ja, vom Babyalter bis dahin, dass sie erwachsen wurden, durchgemacht. Der hat sich Tage, Nächte, monatelang, jahrelang in diese Gemeinde investiert. Aber irgendwann wurden die komisch, haben alle möglichen seltsamen Dinge getrieben und haben plötzlich angefangen, auf Menschen zu hören, die richtig übel waren. Paulus nennt die immer in seinen Briefen ironisch die Hyperapostel, die Superapostel. Ja? Also er war Apostel und die sind immer so als Superapostel aufgetreten. Und die waren so drauf nach dem Motto, hey Korinther, vergesst Paulus, wie kann dessen Mann Gottes sein? Erstens, der kann nicht mal vernünftig reden. Ist kein guter Rhetoriker. Das war ganz schlecht im alten Griechenland. Ja. Zweitens, der hat nicht mal Kohle. Hey, Gott, dass jemand von Gott gesegnet und beschenkt ist, erkennt man doch wohl mal zumindest daran, dass er Geld hat, Freunde. Und drittens haben sie gesagt, Paulus ist nicht mal erfolgreich. Schaut euch mal die läppische Gemeinde an, die er hier gebaut hat. Was soll das? Und so haben sie die Gemeinde in Korinth auf ihre Seite gezogen und die sind komisch geworden, haben komische Dinge angefangen zu machen, Dinge, die mit dem Glauben überhaupt nicht zusammengepasst haben. Und sie haben angefangen, Paulus so richtig zu mobben aus der Ferne, haben Gerüchte über ihn verbreitet. Ein Gemeindemitglied muss ihn übel beschimpft haben und Paulus, der kann es nicht fassen. Und er will das unbedingt klären und er versteht, dass diese Gemeinde in Korinth wirklich jetzt in der Gefahr steht, einfach total vom Glauben wegzudriften. Und so reist er nach Korinth und er versucht, das alles wieder ins Lot zu bringen, aber ey, die prallen voll aufeinander und Paulus merkt, hey, puh, ich muss direkt wieder gehen, das funktioniert gerade gar nicht. Die können überhaupt nicht mehr hören auf das, was ich zu sagen habe. Und so reist er ab und schreibt vermutlich dann aus Ephesus den 2. Korintherbrief. Und in diesem Brief, Paulus nennt ihn selber einen Brief, den ich unter Tränen geschrieben habe. Hey, da serviert er den Korinthern mal so richtig die Wahrheit. Was für verlogene Typen das da sind, auf die dir hören. Und was das alles für Folgen hat, hey, dass sie ein Leben führen, was echt eine Schande ist für den Namen von Jesus und so weiter. Er ist richtig hart mit ihnen und schmiert ihnen die Wahrheit aufs Brot, weil er sie gewinnen will, weil er sie aufwecken möchte. Und es ist das Krasse, genau das passiert. Die Gemeinde wacht auf, die Gemeinde kapiert, ey, was haben wir eigentlich gemacht? Auf wen haben wir eigentlich gehört? Und wie sind wir mit unserem geistlichen Papa hier eigentlich umgegangen? Mann, der hat alles für uns gegeben. Der hat, als er hier gelebt hat, noch nebenher gearbeitet, damit er unsere Gemeinde versorgen kann. Und was haben wir mit ihm gemacht? Und sie fangen an aufzuräumen. Sie fangen an, sich abzuwenden von dem, was einige in ihren Reihen da gemacht haben. Und sie drehen als ganze Gemeinde um und sagen, Paulus, es tut uns leid. Und genau diese Situation, oder in diese Situation hinein, schreibt Paulus jetzt diese Verse. Er sagt, ihr seid traurig geworden. Gut, denn es hat was Gutes bewirkt in eurem Leben. Und weißt du, wegen dieser Situation haben wir etwas oder können wir etwas über Buße erfahren. Buße, über genau das predige ich nämlich heute. Was heißt denn das? Das ist ein altes Wort. Man kennt das, Kirche, Buße, hat man schon mal gehört. Auf gut Deutsch kann man sagen, Buße bedeutet Umkehr. Jemand dreht um. Wörtlich heißt es da im Neuen Testament, jemand fängt an, sein Denken zu verändern, sein Denken umzudrehen. Und aus der Veränderung seines Denkens, hey, dann entsteht ein ganz neues Leben. Der fängt plötzlich an, ganz anders zu leben. Genau darum geht's. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen, euch sagen, dass das total wichtig ist. Dieser Punkt der Umkehr ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Jesus nachfolgen können, dass wir zu ihm gehören. Und dieser Punkt der Umkehr ist total wichtig. Ich habe euch nochmal ein praktisches Bild mitgebracht, um euch das nochmal zu verdeutlichen. Es sind diese Cable Cars, die es in San Francisco gibt, ne, die so berghoch, bergrunter auch fahren. Einzelne Waggons. Und die haben was ganz Cooles da in San Francisco. Du fährst mit dieser Straßenbahn und irgendwann landest du auf so einem Turntable, auf so einer Wendeplattform. Und da hält diese Straßenbahn an, jemand steigt aus und dreht von Hand diese Straßenbahn mitsamt der Wendeplattform und du fährst genau in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist Buße, das ist Umkehr. Jemand geht in eine Richtung und dreht dann um und sagt, so nicht mehr. Das ist, was Buße eigentlich meint. Und jetzt wollen wir uns praktisch mal anschauen, von diesem Bibeltext her, wie Buße funktioniert. Ich habe immer so ein paar komische Reime dabei. Meine Hoffnung ist einfach, dass es euch hilft, die Sachen zu merken, okay? Es wird noch viel schlechter nachher, aber ihr könnt das mit mir überstehen. Punkt Nummer 1, öffne dein Herz für göttlichen Schmerz. Habt ihr gewusst, dass Schmerz eigentlich etwas Gutes ist? Wieso? Wenn dir etwas wehtut, dann verstehst du, hey, irgendwas stimmt nicht, oder? Schmerzen sind notwendig dafür, dass wir verstehen, hey, wir sind krank, ich bin verletzt, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Das ist eine notwendige Sache. Du würdest nie zum Arzt gehen, wenn du nicht merken würdest, irgendwas stimmt nicht. Also können Schmerzen etwas wirklich, wirklich Gutes sein. Und die Bibel sagt uns hier, dass Gott eine bestimmte Art von Schmerz in unserem Leben will und liebt, weil sie gut für uns ist. Gott ist ein absolut guter Pädagoge und er weiß, dass wir manchmal unser Leben nur bereit sind zu verändern oder auch aus der Hand zu geben, wenn wir vorher leiden, wenn wir verstanden haben, hey, da stimmt was nicht. Und deswegen muss es uns wehtun. Und das ist, was Jesus ganz praktisch tut. Wie macht er das, dass er uns sozusagen göttlichen Schmerzen zufügt? Hey, Jesus kommt und zeigt uns die Wahrheit über uns selbst. Und er zeigt uns die Wahrheit über Gott. Und er zeigt uns, wie das überhaupt nicht zusammenpasst. Wie weit weg ich von Gott bin mit meinem Leben und wie weit weg ich von den guten Plänen Gottes für mein Leben bin. Er tut das ganz praktisch, indem er mir Dinge zeigt aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit, Menschen, Situationen, Dinge, die ich getan habe. Und ich fange an, traurig darüber zu werden. Meine Vergangenheit fängt an, mich zu verfolgen. Und das ist oft Gott, der sagt, hey, verstehst du nicht, was mit dir innerlich nicht stimmt? Er will uns zeigen, dass es nicht einfach nur Dinge sind, die aus unserem Leben rauskommen, sondern dass da in uns was nicht stimmt. Dass wir ganz grundlegend verkehrt und kaputt sind und eine Veränderung brauchen, die nur er geben kann. Das ist diese göttliche Traurigkeit, die er schenkt. Ich habe dieses Beispiel gebracht, ja, ich werde auf niemanden schießen, keine Angst. Jedenfalls habe ich es nicht vor. Gott ist wie ein Bogenschütze, nicht wie Amor, der jetzt irgendwie Liebespfeile abschießt. Das sind auch Liebespfeile, auf jeden Fall. Aber weißt du, das ist mir fast passiert. Gott sagt, ich würde gerne Pfeile von heilsamem Schmerz in dein Herz reinschießen, damit du verstehst, dass mit dir einiges nicht stimmt. Das ist der größte Grund dafür, dass Menschen nie ihr Leben für Jesus öffnen, ist, dass sie sich immer einreden, ihr ganzes Leben, bei mir passt alles. Ich brauche ihn nicht. In meinem Leben ist alles in Ordnung. Ja, da gab es schon das eine oder andere, was ich mal falsch gemacht habe, aber hey, ganz grundsätzlich ist doch alles in Ordnung bei mir. Und Jesus will dir sagen, nein, das ist nicht so. Weißt du, wenn wir über göttlichen Schmerz reden, wenn wir darüber reden, dass wir Dinge in unserem Leben sehen und darauf aufmerksam gemacht werden, dass da Dinge absolut falsch gelaufen sind, dass da Dinge in uns sogar total schief liegen, dann bedeutet das, dass es Wahrheit gibt. Das setzt voraus, dass es Wahrheit gibt. Wenn Gott in unser Leben kommen kann und zeigen kann, hey, mit dir stimmt was nicht, dann bedeutet das, dass es etwas gibt, was wahr ist. Das bedeutet, dass Jesus eine klare Vorstellung hat von richtig und falsch und uns deswegen auf Dinge anspricht, die er für falsch hält in unserem Leben. Und es bedeutet, dass richtig und falsch wirklich etwas bedeuten für Gott. Es ist ihm nicht egal. Es wird uns immer manchmal so verkauft, hey, der liebe Gott und so, wow, was soll der schon gegen uns haben? Unter Umständen eine Menge, denn er kennt dein ganzes Leben, jeden einzelnen Gedanken, alles, was da jemals gelaufen ist. Und er sieht, was in dir grundsätzlich nicht stimmt und er möchte dich verändern. Wir sind heute manchmal so drauf, dass wir sagen, naja, Wahrheit, was ist Wahrheit? Hat schon Pilatus damals gesagt, hat nicht jeder seine eigene Wahrheit? Ist nicht irgendwie alles wahr? Also Hauptsache, wenn es für dich wahr ist, ist es okay. Ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Hauptsache, wir stülpen es uns nicht gegenseitig über den Kopf und sagen, das musst du auch glauben. Ist Jesus so drauf? Ist es überhaupt logisch, dass wir sagen, es gibt eigentlich gar keine richtige Wahrheit? Es gibt keine absolute Wahrheit. Ist das wirklich logisch? Glauben wir das wirklich? Ich habe eine interessante Geschichte gehört. Ravi Zacharias, Ein Christ wurde mal eingeladen, das Wexner Art Center zu besuchen. Das ist ein Teil der Universität, State Ohio Universität in den USA. Okay? Und seine Begleiter haben ihn ganz stolz durch dieses Gebäude und außen rum geführt. Und dann haben sie ihm gesagt, hey, hör mal zu, dieses Gebäude ist das erste postmoderne Gebäude in den USA. Woran erkennt man das? Sie sagen, dieses Gebäude hat keine Form. Wir haben uns an keinem anderen Gebäude, das irgendwie existiert, orientiert. Wir haben einfach irgendwie gebaut. Es hat überhaupt keinen Sinn, wie wir gebaut haben. Warum? Weil wir ja als aufgeklärte, postmoderne Menschen wissen, es gibt überhaupt keinen Sinn in diesem Universum. Es gibt überhaupt keine absolute Wahrheit und das wollten wir zeigen. Deswegen haben wir irgendwie gebaut, wie wir Lust hatten. Und dann guckt er sie an, der Ravi Zacharias lächelt und sagt, und worauf steht dieses Gebäude? Und dann sagen sie, ja, wo soll das drauf stehen? Auf dem Fundament natürlich. Sagt er, ach nee, ist ja interessant. Oben, wo es nicht wichtig ist und nicht auf Stabilität ankommt, baut ihr, wie ihr wollt. Aber da, wo es auf Stabilität ankommt, auf Haltbarkeit, da baut ihr, wie man bauen muss. Wie uns die Baukunst sagt, dass man bauen muss. Da gibt es plötzlich Prinzipien und Werte, die ihr beachtet. Und das fand ich so einen genialen Gedanken. Hör mal zu, wir glauben das doch selber nicht, dass es keine Wahrheit gibt. Eigentlich glaubt es niemand. Leute sagen das, aber von ihrem Verhalten her glaubt es doch keiner. Damals, es gab zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, der hat gesagt in der Philosophie, hey, Wir brauchen nicht Wahrheit und Regeln. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen den Mensch befreien. Wenn der Mensch so sein darf, wie er von Natur aus ist, dann wird alles gut sein. Von Natur aus ist er nämlich gut. Und hat er gesagt, also das berühmte Zitat, der Mensch wurde frei geboren, aber jetzt liegt er überall in Ketten. Wir müssen die Ketten sprengen. Einige Jahre später hat er ein Buch geschrieben, das hieß Gesellschaftsvertrag, und hat in diesem Buch ganz viele Regeln definiert, die ganz grundsätzlich in einer Gesellschaft gelten müssen, weil sonst funktioniert es nicht. Also interessant. Selbst der gesagt hat, hey, keine Regeln, keine Wahrheit, einfach die Menschen befreien, war am Ende dabei, dass er gesagt hat, wir brauchen Regeln. Und wir sagen heute, ey, deine Wahrheit ist okay, meine Wahrheit ist okay, wir brauchen keine allgemeine Wahrheit. Aber warum streiten wir uns dann ständig um die Wahrheit? In der Politik, in Familien und so weiter. Wir streiten uns immer um die Wahrheit, weil wir nämlich in Wirklichkeit doch glauben, dass die Wahrheit wichtig ist. Wir behaupten, die Welt wurde nicht geschaffen, die ist zufällig entstanden, aber reden ständig über Werte, über Prinzipien, über Ethik, die irgendwie sein muss. Warum, wenn das wirklich so ist? Ich habe es für mich auf eine Formel gebracht. Menschen behaupten heute, es gibt keinen Gott, aber sie benehmen sich trotzdem ständig wie seine Ebenbilder. Sie ordnen ihre Welt, wie Gott auch seine Welt geordnet hat. Und das finde ich einen ganz krassen und wertvollen Gedanken. Deswegen, wir zeigen schon durch unser eigenes Verhalten, dass es Wahrheit gibt. Es ist in uns reingelegt, diese Suche nach Wahrheit und nach Werten und nach Ordnung. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es Gott gibt. Und ich will dich ermutigen, dich von Gott mit reinnehmen zu lassen in den Schmerz über das, was in deinem Leben nicht stimmt. Und weißt du, das soll ein Schmerz sein, nicht einfach nur darüber, dass du die Gebote Gottes verletzt hast. Es soll ein Schmerz am Ende sein, dass du Gott selber verletzt hast. Das ist nämlich eigentlich das Problem. Und weißt du, die Folgen davon sind immer, dass du dich und dein Umfeld zerstörst. Da, wo du Gottes Pläne über den Haufen wirfst, da sehe ich immer Zerstörung. Mein zweiter Punkt lautet, jetzt wird es ein bisschen wirklich schlecht von der Formulierung, sei kein Dummbär, zeig echte Umkehr. Ich werde diesen Vers nicht nochmal lesen, aber was wir hier sehen, ist Folgendes. Paulus sagt, wenn jemand wirklich traurig ist über Dinge, die in seinem Leben falsch gelaufen sind, dann stellt er sich nicht nur irgendwo hin und sagt, es tut mir leid. Er verändert was. Echte Umkehr, echte Buße, echte Traurigkeit über Dinge, die in uns nicht stimmen, die haben ganz konkrete Folgen. Die lassen uns nicht unberührt. Und das ist, was Paulus hier zeigt. Das, was er hier beschreibt, hey, ihr habt sogar am Ende den Schuldigen bestraft, ihr habt euch bei mir entschuldigt, ihr habt versucht, Dinge wieder gut zu machen, ihr habt euch distanziert von dem, was einige bei euch getan haben. Wow! Und das ist doch so ein wichtiger Gedanke, oder? Stell dir einen Ehemann vor, wo seine Frau herausfindet, dass er eine Affäre hat. Und sie stellt ihn zur Rede und er bricht zusammen, er heult, er entschuldigt sich, er sagt, es tut mir leid, ich wollte das nicht, ich liebe dich wirklich, bitte geh nicht, unter Tränen. Aber gleichzeitig ist er nicht bereit, seine Affäre zu beenden. Ja, wie glaubwürdig wäre das? Überhaupt nicht, oder? Es wäre überhaupt nicht glaubwürdig. Und wenn Gott unser Leben berührt durch seinen Heiligen Geist, wenn Jesus in unser Leben reintritt, dann wird er nicht nur Dinge ansprechen, die schiefgelaufen sind, Sünde ansprechen, er wird auch Veränderungen in uns bewirken. Ich habe da zwei Beispiele sind mir da eingefallen. Einmal in Matthäus 19 haben wir die Geschichte von Zachäus. Gab es immer so ein Kinderstundenlied, Zachäus war ein kleiner Mann. Zachäus war eigentlich ein großer Mann, nämlich ein großer Mafia. Boss, würde ich fast sagen. Der war dafür verantwortlich, Steuern einzukassieren und hat es echt übertrieben und hat die Leute übel übers Ohr gehauen und ist dabei echt reich geworden. Und jeder wusste, Zachäus ist ein absoluter Betrüger. Der beutet uns aus. Und der hat eine Begegnung mit Jesus und Jesus sieht ihn, wie er auf seinem Baum hockt und Jesus aus der Ferne beobachtet und Jesus sagt, Zachäus, I got you, ich habe dich gesehen, ich will heute dein Gast sein, ich will in dein Haus kommen. Und er ist total verwundert und er denkt sich, hey, ohne Witz, du bist bereit, mit zu mir zu kommen, obwohl alle und du auch genau wissen, wer ich bin. Und dann ist Jesus bei ihm zu Gast. Und dann mischen sich irgendwann noch so religiöse Leute unter diese Party und sie sagen, Jesus, wie kannst du nur mit diesem Zachäus zusammen sein? Weißt du nicht, was für ein übler Knochen er ist? Und Jesus diskutiert mit ihnen. Und während er diskutiert, steht Zachäus auf, er geht auf Jesus zu und sagt, Jesus, die Begegnung mit dir und was du mir über Gott, den Vater, gezeigt hast und über das, was richtig ist und was falsch ist, die hat mich total verändert. Ich werde die Hälfte von meinem Vermögen nehmen und werde es den Armen geben. Und ich werde allen Menschen, die ich betrogen habe, vierfach zurückgeben, was ich ihnen genommen habe. Das bedeutete für ihn übrigens, dass er eigentlich alles aufgeben musste. Der hatte am Ende nichts mehr. Aber diese Traurigkeit darüber, wer er gewesen ist, wer er war, die hatte Folgen in seinem Leben, die hat ihn total verändert. Es gibt noch ein interessantes Beispiel in Apostelgeschichte 19. Da waren Menschen, die sind auch zum Glauben an Jesus gekommen und irgendwann fangen sie an, ganz besondere Gottesdienste zu veranstalten. Die bringen ihre Zauberbücher, das waren so Esoteriker, Okkultisten gewesen. Und die hatten da alles Mögliche an Büchern, die waren ein richtiges Vermögen wert. Und irgendwann kapieren sie, hey, ich kann nicht sagen, ich bin Christ geworden, ich folge Jesus nach und alles bleibt in meinem Leben so wie vorher. Sie haben einfach gecheckt, es gibt Dinge in meinem Leben, die passen nicht zu Jesus und die müssen raus. Und sie haben diese Sachen verbrannt. Und das ist auch so für uns. Wir können nicht die gleichen bleiben, wenn wir Jesus begegnen. Wenn wir Buße tun, dann verändert uns das. Ich habe da noch mal ein paar Punkte zur Anwendung. Oder beziehungsweise erst mal ein paar Bilder will ich dir noch mitgeben. Stell dir vor, Jesus lädt dich ein, mit ihm Zug zu fahren. Und er sagt, wenn du mit mir Zug fahren willst, ich fahre nach München, du musst mit mir in diesen Zug einsteigen und nach München fahren. Aber du sagst, ach Jesus, ich will ja eigentlich mit dir nach München. Aber gleichzeitig will ich auch nach Berlin. Ich habe die Lösung, Jesus. Ich weiß, wie ich beides haben kann. Ich steige in den Zug nach Berlin und fahre nach Berlin. Aber ich werde mich dann umdrehen in dem Zug und in den Gängen entgegen der Fahrtrichtung laufen. Und so kann ich beides haben, Jesus. Die Wahrheit ist, man wird nie nach München kommen auf diese Art und Weise. Oder ich treibe das Bild nochmal weiter von diesen beiden Städten. Wenn du in Berlin bist, ist jetzt keine Wertung drin, okay? Wenn du in Berlin bist und Jesus ist in München und er ruft dich und sagt, komm zu mir, soll ich dir was sagen? Du kannst tatsächlich nicht in Berlin bleiben. Dein Standort verändert sich. Das funktioniert nicht anders. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Habe ich das Plakat eigentlich vorhin geklaut oder habe ich das wieder irgendwo verloren? Ich sage nochmal dieses Beispiel. Ein Turnaround heißt auf Englisch Kehrtwende. Ja? Interessanterweise gibt es einen Turnaround auch im Blues, in der Bluesmusik. Ich weiß nicht, ob ihr Bluesmusik kennt, also jetzt mal ein Beispiel, ungefähr so klingt es, ja. Und dann geht es irgendwann weiter. Und dann kommt der Turnaround. Und dann denkst du, oh, jetzt kommt was ganz Neues. Dieser Turnaround ändert alles. Aber nach dem Turnaround geht es direkt wieder weiter. Ey, wenn du mal auf einem Blues-Festival warst, irgendwann kannst du es nicht mehr hören. Das geht die ganze Zeit so. Immer dieser Abgang. Und dann wieder. Es ist manchmal richtig nervig. Trotzdem liebe ich Blues. Aber das ist oft, was wir tun. Wir sagen, Jesus, vergib uns. Tut mir leid, wie ich gelebt habe. Wir machen einen Turnaround, aber eigentlich drehen wir uns nur einmal im Kreis, 360 Grad und gehen genau in dieselbe Richtung weiter. Und das ist so schade. Das ist so schade, weil so verändert sich nichts in unserem Leben. So wird unsere Familie nicht gesund. So werde ich nicht frei von Dingen, die mich in Ketten legen in meinem Leben. Und so kann ich auch Jesus nicht an der Nase herumführen. Er sieht dein Herz und er weiß, ein Herz, was echt von ihm berührt ist, da wird sich das ganze Leben verändern. Nimm mal diese Fragen mit. Gibt es auch Menschen in deinem Leben, bei denen du um Vergebung bitten musst? Gibt es Dinge, die du symbolisch gesehen, die du verbrennen müsstest, die du rausschmeißen musst aus deinem Leben, weil sie nicht zu Jesus passen? Gibt es vielleicht sogar Menschen, von deren Einfluss du dich lösen musst, weil sie dich ständig animieren, in den falschen Zug zu steigen, der in eine ganz andere Richtung fährt als da, wo Jesus dich haben will? Ich habe es ausgemacht. Mein letzter Punkt lautet: Mach die Wende zum guten Ende. In Vers 10 hatten wir gelesen: Ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Umkehr führt zur Rettung. Du kannst in Wirklichkeit nur zu Jesus gehören, indem du umkehrst von deinem Leben, indem du aufhörst, selber der König deines Lebens zu sein, zugibst, dass in deinem Leben Dinge ganz grundlegend daneben sind und dich dein eigenes Leben Jesus schenkst, ihm völlig unterstellst. Und das wird sich verändern, dein Leben. Es ist ein genialer Weg. Es ist ein Weg, der nicht leicht ist, aber der wirklich gute Folgen hat und der dein Leben ewig macht. Ich sage es immer wieder, nicht die Taufe macht dein Leben ewig. Nicht, dass du in den Gottesdienst gehst. Nicht, dass in deiner Geburtsurkunde steht Christ. Sondern, dass dein Herz von Jesus verändert wird. Dass du wiedergeboren wirst zu einem neuen Menschen. Das ist, was Jesus sagt. Ist jemand in Christus, gehört jemand zu Jesus, ist er eine neue Schöpfung, heißt es auch im 2. Korintherbrief. Das ist also wirklich eine massive Veränderung. Ich will euch nochmal das Beispiel mit reinnehmen vom verlorenen Sohn. Da wird es so schön deutlich. Denn ich möchte nicht, dass ihr jetzt rausgeht und sagt, aha, Buße tun, umkehren heißt, ich wende mich ab von irgendwelchen Dingen. Ich fange an, ein anderes Leben zu führen. Nein, Buße bedeutet, dass ich mich zu Jesus drehe, mich von ihm verändern lasse und ihm nachfolge. Und dann werde ich ganz automatisch, ich habe gar keine andere Möglichkeit, als anders zu leben. Denn Jesus ist in München, also nicht wirklich, aber und ich bin in Berlin, ich kann nicht in Berlin bleiben, wenn ich mit Jesus zusammen sein will. Und der verlorene Sohn ist ja jemand, der hatte ein richtig gutes Leben bei seinem Vater, der ein wohlhabender Mann war und er durfte da echt in diesem Haus über alles verfügen, aber er sagt irgendwann, ich habe keinen Bock auf diesen Stress, ich will mich nicht in Ketten legen lassen von dem, was mein Vater will, ich will Freiheit. Und er rennt los, lässt sich sein Erbe auszahlen und er haut alles auf den Kopf, Party ohne Ende. Und am Ende verliert er alles, er verspielt alles und er landet bei einem Schweinebauern auf dem Hof und muss für den arbeiten. Und das heißt, er kriegt dafür nicht mal mehr genug Kohle, dass er sich was zu essen kaufen kann. Und er wird gerne den Schweinefraß essen, aber nicht mal das darf er. Und dann stelle ich mir vor, wie er da bei den Schweinen sitzt und in diese Pfütze reinguckt, die da in diesem Schweinepferch ist. Und er sieht sich selber in dieser Pfütze und sagt, was ist eigentlich mit mir passiert? Und er spürt diesen Schmerz Gottes. In meinem Leben ist alles schiefgelaufen. Ich wollte alles, ich wollte die Freiheit und ich habe alles verloren. Und wisst ihr, was er in diesem Moment nicht macht? Er steht nicht auf und hält eine motivierende Rede vor dem Spiegel. I have a dream that one day I will leave these pigs. Ja? Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages aus diesem Schweinestall verschwinde. Er fängt auch nicht an, irgendwie ein Motivationsbuch zu schreiben. 7 Schritte, wie du aus dem Schlamassel wieder rauskommst. Ich habe es erlebt. Er versucht nicht, sich selber irgendwie an den Haaren aus dieser Situation rauszuziehen. Er sagt nicht, es endet jetzt und es endet mit mir. Nein, er weiß genau, was er tun muss. Zurück zum Vater. Und was ihn wirklich verändert, ist, dass sein Vater ihn direkt in seine Arme nimmt, ihm neue Kleider gibt, er darf duschen und dann nimmt er seinen Ring, steckt ihn mir in die Hand und sagt, hiermit setze ich dich wieder ein als mein Sohn. Du darfst über alles verfügen, was ich habe. Und das hat ihn verändert. Da wollte er nicht mehr wie der Schweinebauer leben, sich wie der Schweinebauer anziehen, Schweinefraß essen. Das war vorbei. Und das ist, was du auch brauchst in deinem Leben, wenn du wirkliche Veränderung möchtest. Wir wollen einen Moment einfach still werden. Und ich will dich einladen, dass du dem Heiligen Geist, der Gegenwart Gottes in Person, der jetzt hier ist, die Gelegenheit gibst, zu dir zu reden. und es sogar zulässt, dass er dich diesen Schmerz spüren lässt über deine Vergangenheit, über dein Leben und über das, was in dir kaputt ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt auch Personen und Dinge zeigen wird. Menschen, bei denen du dich entschuldigen sollst, um Vergebung bitten sollst. Menschen, auf die du einen Schritt zugehen sollst. Dinge, die du aus deinem Leben verbannen sollst. Und Entscheidungen, die du treffen sollst, um Jesus wirklich nachzufolgen. Und während du dir weiter Gedanken machen kannst, will ich noch eine Gruppe von Menschen ansprechen. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie Buße getan, du bist noch nie umgekehrt. Dann lädt Jesus dich heute ein, dass du zum Kreuz kommst und sagst: Herr, vergib mir für dieses Leben, das dich nicht geehrt hat. Herr, vergib mir, dass ich ein Leben geführt habe, was dich verletzt hat. Vergib mir, dass ich ein Leben geführt habe, was so viele Menschen verletzt hat. Herr, ich brauche Heilung, ich brauche innere Veränderung, ich brauche eine Revolution in meinem Leben. Mach mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Kind Gottes. Schenk mir ein neues Leben. Wenn du hier bist und möchtest diese Entscheidung treffen, dann lade ich dich ein, jetzt in deinem Herzen einfach Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen: Jesus, hier bin ich. Er kennt dich, er sieht dich, er wird es hören. Und er wird kommen wie der Vater und seine Arme ausbreiten und dich in seine Arme schließen. Er wird dir dann Dinge zeigen, die du verändern darfst. Er wird dich an die Hand nehmen und dir zeigen, wie das neue Leben gelebt wird. Wenn du da bist und es betrifft dich, jetzt in deinem Herzen, sag Ja, Jesus. Und Herr, ich danke dir, dass du uns genug liebst, Herr, um uns einen Schmerz zu schenken, der uns heilt. Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfach nur streichelnd über unsere Vergangenheit weggehst, Herr, ohne uns zu verändern, sondern dass du wirklich all unserem kritischen Potenzial, all unseren Charaktersünden, all unseren Verbiegungen in die Augen schaust und sagst: Ich will da dran. Ich will dich zu einem neuen Menschen machen. Herr, danke, dass du ein Freund bist, ein Herr bist, ein Vater bist, der uns genug liebt, Herr, um auch wirklich Veränderung zu schenken. Danke, dass du uns genug liebst, um uns die Wahrheit zu sagen, Herr. Und danke dir, Jesus, dass heute ein Tag des Neuanfangs sein darf, Herr, für alle Menschen, die jetzt in ihrem Herzen gesagt haben: Ich kehre um. Ich will, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Und ich bete, Herr, dass du in dieser Woche uns noch Dinge zeigst, Herr, über die du traurig bist, Herr. Und dass wir diese Trauer auch empfinden und sich unser Leben verändert, Herr. Amen.